Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch heute Morgen wieder zu sehen. Die letzten Tage waren wir ja mit einigen von euch, von Ihnen, bereits zusammen. Wir wollen uns heute, wie wir schon gehört haben, mit dem Text aus Johannes 4 befassen. Und zwar aus Johannes 4, die Begegnung Jesu mit der Frau aus Samaria dort am Jakobsbrunnen. Und Jesus musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, die Sychar genannt wird. Sie liegt nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort auch der Brunnen Jakobs. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Da spricht Jesus zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Darauf spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben sonst keinen Umgang mit den Samaritern. Darauf antwortet Jesus und spricht zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und den, der da ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da spricht sie zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist sehr tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Da antwortet Jesus und spricht zu ihr, jedem, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Da spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir doch dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht wiederkommen muss, um zu schöpfen. Da spricht Jesus zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe aber keinen Mann. Da sagt Jesus, du hast richtig geantwortet, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du bereits gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Du hast also die Wahrheit gesprochen. Da spricht die Frau zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, dort anzubeten. Da spricht Jesus zu ihr, glaube mir, es kommt die Stunde. Da werdet ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten, denn die ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon da, wo die richtigen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater im Himmel sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Soweit erstmal dieser Text. Wenn man diesen Bericht im Neuen Testament liest, dann steckt ja sehr, sehr viel drin. Und man kann wirklich da 10 Punkte drüber machen, die uns was zu sagen haben. Ich habe mal gehört, wenn man 10 Punkte hat oder so, oder 8 bei der Predigt, dann sollte man es am Anfang nicht gleich sagen, sondern das geheim halten, weil sonst sind die Leute gleich, oh, jetzt schon wieder, und so weiter. Also sie brauchen keine Sorge haben. dass es 10 Punkte werden. Ich werde nur ein paar Punkte, eigentlich 2 Punkte herausgreifen aus dieser Geschichte. Einmal bin ich hängen geblieben an dem Wort, und Jesus musste durch Samaria reisen. Gedacht, warum steht hier, er musste? Es war klar, die Juden, so lesen wir es im Text, die wollten dort nicht hin. Man hat Samaria umgangen. Es war das Gebiet der 10 Stämme Israels, die verschleppt wurden. Einige sind da geblieben, haben sich mit dem Heidentum vermischt. Also das war so eine Mischmasch-Religion, zu der auch diese Frau, von der hier berichtet wird, gehörte. Und das heißt, Jesus musste durch Samaria reisen. Er musste dorthin. Hab darüber nachgedacht und habe mir gedacht, was steckt denn dahinter? Zum Beispiel beim Zachäus in Lukas 19, da heißt es, sagt Jesus, Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Ganz dringend, ich muss dahin, zu dir nach Hause. In Lukas 24, da kommt dieses Muss auch wieder vor. Musste nicht Christus das alles leiden und zur Herrlichkeit eingehen? Warum heißt da immer wieder, er musste? Wäre er nicht als der Sohn Gottes, als der lebendige Gott frei gewesen, zu tun und lassen, was er will? Er musste nach Samaria, er musste zu Zachäus. Hab gedacht, hinter dem Wort muss steht seine große Liebe zu uns Menschen. Keine andere Antwort findet man darauf. Hinter diesem Wort steht die Liebe Gottes auch zu dieser Frau am Jakobsbrunnen. Wenn da zwei verliebt sind ineinander, dann kann schon sein, dass er sagt, der eine, diese Frau, die muss ich wieder sehen. Kennen Sie das? Mit der muss ich ins Gespräch kommen. Das hat etwas mit Liebe zu tun. Jesus musste. Er musste dorthin zu diesen Menschen in Samaria, die in einer Mischreligion lebten, die so geprägt waren wie unsere Zeitgenossen, wir heute. Es ist ja längst nicht mehr so, dass es ein christliches Abendland gibt, in keinster Weise. Wenn Sie mal auf die Straße gehen und fragen die Leute, was sie glauben, Sie werden sich wundern. Da ist alles vermischt. Aber wer will es den Leuten verdenken? Und da geht Jesus hin, gerade dort. Den Juden war das zu unheimlich, sag ich mal. Nicht rein genug, nicht fromm genug, was dort passierte in Samaria. Aber Jesus zieht dorthin. Er spricht ja mit dieser Frau vom Wasser des Lebens. Interessant, auf der letzten Seite der Bibel kommt das ja nochmal vor. Als soll es nochmal unterstrichen werden, wer da will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Und was mir dabei auffällt, Wasser fließt immer zur tiefsten Stelle. Ich erinnere mich an einen Wasserschaden in unserer Wohnung. Nachbarwohnung. Da kam auf einmal aus der Lampe, aus der Decke das Wasser raus. Schlimm. Dann kriegt man Schreck, nicht wahr? Das Wasser fließt immer zur tiefsten Stelle. Und so ist es mit dem Wasser des Lebens auch, mit Jesus Christus auch. Er geht in die tiefste Tiefe, das heißt, er ließ ihn in die tiefste Tiefe gehen. Bis zum Tod am Kreuz. Er sucht den verlorenen Menschen. Er sucht dich und mich. Solange wir noch da oben stehen und meinen, wir könnten Gott mit unseren Qualitäten, mit unserer Frömmigkeit beeindrucken, gehen wir oft an diesem Wasser des Lebens vorbei. Ich kenne das selber. Ich weiß etwas davon. Und dann hat Gott alle Mühe, uns wieder an den tiefsten Punkt zu bringen. Und das Kreuz, dort wo wir stehen, als sündige Menschen. Und wir beeindrucken unseren Gott nicht mit unseren Qualitäten, mit unseren wohlformulierten Gebeten, mit unserer Frömmigkeit, sondern das, was ihn zu mir hinzieht, ist mein Versagen, meine Schuld, das Elend meines Lebens, die peinlichen Dinge meines Lebens, die ich in der christlichen Gemeinschaft, der evangelischen Gemeinschaft nicht vorzeigen kann. Das steckt hier drin und das begegnet uns im Neuen Testament auf Schritt und Tritt. Schauen Sie in Johannes 13. Da hat Petrus protestiert, als Jesus sagt, ich will dir die Füße waschen. Um Gottes Willen, das geht doch nicht. Ich kann dir nicht den Schmutz und die Peinlichkeiten meines Lebens bringen. Ich bring dir meine Mitarbeit, meine Gebete, meine Frömmigkeit. Nicht wahr? Das muss ihn doch beeindrucken. Jesus sagt, nein. Deine Füße, gib mir den Schmutz und die Schuld deines Lebens. Dort in Sychar, in dieser Stadt in Samaria, da war eine Frau, diese Frau hier, hat 5 Männer gehabt. Und Jesus sagt, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Ich kann mich erinnern, bei uns in Babenhausen in der Gemeinde, an eine Mitgliederaufnahme. Da stand eine Frau vorne auf der Bühne, wurde als Mitglied aufgenommen und sie stellte sich der Gemeinde vor und sie sagte, ich bin genau wie diese Frau aus Johannes 4. 4 Männer gehabt, von jedem Kinder. Das Elend, die Not meines Lebens. Aber Jesus hat sich auch um mich gekümmert. Das erlebt man hier, das entdeckt man hier. Diese Frau war in diesem Ort in Sychar der letzte Mensch. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, also ich schon, bin doch der letzte Mensch. Wie kann Gott so einen gebrauchen? So eine Katastrophe. Vielleicht ist einer da, der sich so vorkommt, ich bin der letzte Mensch. Zu dir muss Jesus hin, ganz nahe zu dir. Er hat diesen letzten Menschen von Sychar gesucht und gefunden. Das ist das Evangelium, die Freudenbotschaft. Als ich noch in der Ausbildung in Tabor war, da hat einer unserer Lehrer öfters gesagt, Brüder, werd bloß nicht fromm. Erst habe ich gedacht, wieso sagt er das? Aber ich weiß es, im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, was er meinte. Dass wir nicht diese Leiter hochsteigen und ganz fromm sein wollen und ihm nur das Beste bringen wollen, unsere Leistungen und. Sondern dass wir Menschen bleiben wie wir. Meine Frau kommt ja aus dem Ruhrgebiet und da hat's einen Kabarettisten gegeben. Und sein Schlagwort war immer, bleiben Sie Mensch. Gott liebt Menschen. Gott liebt Sünder. Das Lied wird ja heute kaum mehr gesungen. Jesus nimmt die Sünder an. Sag er doch dieses Trostwort ein. Nicht, dass wir jetzt uns in die Sünde stürzen, aber dass wir Menschen werden, die Gott nichts mehr vormachen. Ob wir anständige Sünder sind, ob wir brutale Sünder sind, egal wie. Ich bin vor Gott als Sünder und ich stehe auf der tiefsten Stufe. Matthias Claudius sagt das ja. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Das sind wir. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Aber in den Augen Gottes sind wir Menschen, die aus der Sünde durch Jesus gerettet werden. Nicht, dass wir die Sünde verherrlichen. Aber es heißt von Jesus, die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, er wäre ein Freund der Sünder. Das haben sie ihm vorgeworfen. Das kann doch nicht sein. Und mit diesem Herrn lebe ich. Mit diesem Herrn sind wir unterwegs. Er musste durch Samaria reisen, er musste hin zur tiefsten Stelle, zum letzten Menschen in Sychar. Er musste. Es hat ihn gedrängt, seine Liebe. Die Jünger aber, steht ja auch im Text, und wenn wir weiterlesen, wird es noch mehr ausgeführt, die Jünger aber hatten andere Sorgen. Sie hatten ganz andere Sorgen. Nämlich, sie waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Ist ja auch wichtig. Hält ja offenbar Leib und Seele zusammen. Freuen wir uns, dass wir heute miteinander Mittag essen dürfen. Aber hier wird etwas deutlich. Diese Frau hat sie nicht interessiert. Im Gegenteil. Sie haben sich gewundert, wieso spricht er jetzt mit der Frau? Weiß der nicht, wer die ist? Und so weiter. Und da ist es ja manchmal so, dass wir andere Sorgen haben. Andere Aktivitäten. Andere Aufgaben in unseren Gemeinden. Und der verlorene Mensch draußen. Ich möchte kurz eine Folie zeigen mit einem Zitat von einem Pioniermissionar. Er sagte, manche Gemeinde in Deutschland hat ihr Mandat, Licht und Salz zu sein und den Blick für die Verlorenen gegen ich-bezogene Wohlfühlprogramme eingetauscht. Oft drehen wir uns um interne Gemeindeproblemchen, die unseren Blick einengen und unsere Kapazität so erschöpfen, dass wir unfähig sind, auch noch an andere zu denken. Damit will ich jetzt nicht sagen, hier in Ergersheim ist das so. Nein. Aber vielleicht sind wir auch in der Gefahr. Ich bin gern hier in Ihrer Gemeinde und lieb diese Gemeinde. Wirklich. Aber dass uns das deutlich wird. An einer Stelle ist mir das mal deutlich geworden. Wenn in einer Gemeinde darüber diskutiert wird, über die Uhrzeit, wann soll der Gottesdienst oder der Hauskreis oder das und eine Veranstaltung sein, dann habe ich festgestellt, dass das meistens ein ganz schwieriger Punkt ist. Ich kenne eine Gemeinde, da haben sie die Uhrzeit verändert und ein paar sind weggegangen. Bin in eine andere Gemeinde. Und bei der ganzen Diskussion habe ich manchmal schon gedacht, da denkt doch jeder an sich. Was passt mir am besten? Nicht wahr? Da hat man ein Problem. Man fragt nicht, was passt den Menschen da draußen, die noch gar nicht da sind, aber zu denen sich Jesus hinbewegt. Was passt für die am besten? Das waren die Sorgen der Jünger. Die Frau hat sie nicht interessiert, der Mensch, sie hatten andere Sorgen. Und Jesus muss ihnen sagen, Vers 35, wenn wir weiterlesen dann, hebt eure Augen auf und schaut in das Feld, es ist weiß zur Ernte. Meinte das Missionsfeld. Schau doch mal weg. Schau doch mal drüber hinaus über den frommen Betrieb. Auf die Menschen, die Gott brauchen, sind unserer Zeit ganz stark so. Wir wundern uns ja manchmal, dass bei manchen Menschen fast eine Panik einsetzt im Blick auf den Klimawandel. Ich möchte da nichts dagegen sagen. Schon gut, oder darauf achten. Auf jeden Fall. Aber steckt hinter dem Ganzen nicht oft die Angst? Der Mensch unserer Zeit, der braucht Jesus. Der braucht den, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und der diese Welt erhält, so heißt es in der Bibel. Er erhält sie bis zum letzten Tag dieser Weltgeschichte, bis er mit uns und mit dieser Menschheit am Ziel ist. Ja, er musste nach Samaria reisen. Er musste hin zu diesem einen Menschen. Das ist interessant. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und Gott, der lebendige Gott, kümmert sich um jeden Einzelnen, um dich, um mich. Als gäbe es sonst keinen. Ist doch faszinierend. Das sagt uns das Neue Testament. Und nun kommt der zweite Punkt. Das, was Jesus zu ihr sagte, da sind wir am Heiligabend schon ein bisschen drauf eingegangen. Wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet. Wenn die Menschen um uns herum wüssten, wer Jesus ist und was Jesus kann, ja, es wird manches anders aussehen. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, wer der ist, wer Jesus ist. Wenn du das wüsstest. Dass jetzt vor dieser Frau, vor dem letzten Menschen von Sichar, der lebendige Gott steht, der das Universum geschaffen hat und der diese Welt trägt und erhält, der alles in Händen hat, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wenn du das wüsstest, das wird dein Leben verändern. Dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Es gilt für diese Frau, für die Menschen um uns herum, wenn du wüsstest, wer Jesus ist. Was das heißt, mit Jesus zu leben, wenn du wüsstest. Und auch wir als Christen sind manchmal mit Jesus schon fertig. Sind wir mit Jesus schon fertig? Wir kennen ihn von der Kinderstunde an bis heute. Wir haben schon x Predigten über Jesus gehört und so weiter. Weiß schon. Was soll da heute Neues kommen? Ist doch klar. Wir wissen schon, wer Jesus ist. Aber an der Stelle haben wir uns getäuscht. An der Stelle leben wir im Irrtum, wenn wir so denken. Wir wissen noch nicht genau, wer Jesus ist. Wir haben wahrscheinlich nur ein Stück von ihm erlebt und erfahren. Und das hat schon genügt, um das Leben aus den Angeln zu heben. Jemand hat gesagt, das Verhältnis von mir zu Jesus ist immer 1:1. Und wir denken in unserem Glauben, in unserem Christsein, wir wissen, wie das geht, wie man das lebt und so weiter. Aber es ist ein Irrtum. In Johannes 1 sagt Jesus zum Nathanael, du wirst noch Größeres als das sehen. Das Leben mit Jesus ist immer auf Steigerung angelegt, dass wir immer mehr von ihm erkennen. Dass wir immer mehr und tiefer erfasst werden von ihm, wenn du wüsstest, wer der ist. Er ist der, der den Schlüssel hat zu allen Problemen dieser Welt. Ich war mal in Italien auf einer Weinprobe, Gardasee bei einer Freizeit. Darf man das als Christ? Und da hat er uns seine Weine vorgestellt. Mann. Und bei einem Wein hat er gesagt, das, was ihr jetzt hier habt, das ist kein Wein. Nein, das ist die Lösung aller Probleme. Für manchen Menschen vielleicht schon. Die Lösung aller Probleme. Und da musste ich an Offenbarung Kapitel 5 denken. Da geht es ja auch um Jesus. Und das ist ein Kapitel, wenn man das liest, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da sieht Johannes, der Schreiber der Offenbarung, die ganze Weltgeschichte mit ihren Problemen, mit Leid, Tod und Elend. Und Johannes weint darüber, weil keiner in der Lage ist, weil keiner das Konzept hatte, die letzten Probleme des Menschseins und der Menschheit zu lösen. Und dann tritt Jesus auf. Da wird deutlich, er hat den Schlüssel zu allen Problemen dieser Welt. Das ist Jesus. Er in seiner Person. Christsein ist ja keine Religion. Theologie braucht man, aber es ist im Letzten auch nicht eine Theologie. Christsein ist kein moralisches Konzept, wie man leben soll. Das gehört auch dazu. Das Christentum ist im Grunde, darf ich es mal so sagen, eine Person, ist Jesus Christus, kein anderer. Wir haben gestern und vorgestern über Gemeinde bauen und missionieren und wie wir Menschen erreichen gesprochen. Kann man viel darüber diskutieren, habe ich mir heute Abend, heute Nacht gedacht. Ist alles gut und schön. Aber im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und Kapitel 14, da tut Paulus dasselbe. Da spricht er über das Abendmahl, über Ordnungen in der Gemeinde und dies und jenes. Das gehört ja auch dazu. Und darum haben wir es gemacht, gestern und am Freitag. Hört schon dazu. Aber dann sagt Paulus in 1. Korinther 13, und es gibt noch eine viel höhere Ebene. Es gibt noch einen Weg, der stellt alles andere in Schatten. Da spricht er von der Liebe, die Jesus ihm erwiesen hat. Ich will euch einen noch, Luther übersetzt, einen köstlicheren Weg zeigen. Einen höheren Weg. Genau übersetzt können wir sagen. Einen Weg, der noch auf einer viel höheren Ebene ist. Und diese höhere Ebene ist Jesus Christus. Ich bin oft in meinem Leben an Epheser 3, Vers 8 hängen geblieben. Da schreibt Paulus, ich bin gesandt, euch den unausforschlichen Reichtum in Christus zu verkündigen. Also wenn du in der Bibel forschst und liest, unausforschlich, du wirst nie mit Jesus Christus fertig. In der Nachbargemeinde bei uns damals in Wabenhausen, die hatten einen jungen Pastor, der war ein Jahr lang da und öfter hat er mit mir sich unterhalten und dann hat er einmal gesagt, du weißt du, ich bin jetzt ein Jahr in der Gemeinde, ich habe fast über alle Themen schon gepredigt. Was soll denn jetzt werden? Mir ist es bei manchen Freizeiten auch schon so gegangen. 14 Tage, jeden Tag, einmal, zweimal Bibelarbeit. Was soll denn da noch kommen? Irgendwann bist du am Ende. Und dann ist mir dieses Wort eine Hilfe geworden. Mit Jesus Christus wären wir nie fertig. Ich bin noch nie fertig mit ihm. Und Jesus sagt dieser Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin. Wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich bitten und ich würde dein Leben verändern. Und damit dürfen wir heute in diesen Sonntag gehen, in die Zukunft gehen. Jesus ist in seiner Person das Wasser des Lebens und das Wasser fließt immer zur tiefsten Stelle, da wo ich bin heute Morgen. Er sieht mein Elend, er sieht meine Not und meine Probleme. Und ich darf mir das gefallen lassen. Ich darf mir das von Jesus gefallen lassen, dass er mich dort abholt, wo ich stehe, so wie diese Frau, als sündigen Menschen. Lassen Sie sich das heute Morgen von Jesus gefallen. Und dann wirst du staunen, wer Jesus ist. Du wirst mit ihm nie fertig. Amen. Wir beten und wir bleiben einen Augenblick, ein paar Augenblicke in der Stille und dann kann jeder für sich Jesus das sagen. Oder sagen, Herr, das lasse ich mir jetzt gefallen. Dass du hineinkommst in meine Schuld, in meine Probleme, in meine Sorgen, in mein Leben. So wie ich bin, so muss es sein. Nur deine Kraft, nur du allein. Und Herr Jesus, du bist einzigartig. Du bist unvergleichlich. Du liebst uns so, wie uns kein Mensch lieben kann. So wie wir uns selber auch gar nicht lieben können. Wenn wir dich kennen, mit dir leben, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du uns wieder neu in dieses Staunen versetzt. Und dass wir bei dir zur Ruhe kommen, bei dir die Kraft empfangen und die Liebe, die unser Herz braucht. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wie es im Herzen, im Leben eines jeden Einzelnen von uns aussieht. Aber du wartest drauf, dass wir uns deine Liebe gefallen lassen, auch heute Morgen. Du mögst mit jedem von uns gehen. Und du kennst auch unsere Welt mit allen Problemen, in Wirtschaft und Politik, im Beruf und im Alltag. Herr, all das dürfen wir dir hinlegen. Und du bist die Lösung aller Probleme, auch wenn du sie nicht sofort und nicht gleich löst. Aber am Ziel unseres Lebens werden alle Probleme gelöst sein. Herr, wir beten dich an, wir rühmen dich und wir staunen über deine Macht und deine Liebe und deine Herrlichkeit. Amen. Wir singen nun das Lied,